Kind ist besser, als du denkst Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, warum du dem inneren Ernährungskompass deines Kindes vertrauen kannst. Ich bin Katharina von Confidimus und heute freue ich mich sehr, sehr, sehr auf das Interview mit Claudia Raffaella Petzold. Claudia hat selbst ein Unternehmen namens Herzhunger. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Name. Und sie hilft speziell Erwachsenen, wieder mit sich selbst und mit ihrem Essverhalten in Einklang zu kommen. Sie ist ernährungspsychologische Beraterin in Ausbildung. Sie ist auch Teil von unserem Confidimus-Netzwerk als Partnerin. Und sie hat selbst eine recht drastische persönliche Geschichte in puncto Essen, die sie heute mit uns teilen wird. Schön, dass du zuhörst. Liebe Claudia, herzlich willkommen bei uns.
Hallo Katharina.
Sehr, sehr schön, dass du heute dieses Interview mit mir machst. Und ja, du hilfst selbst Menschen, die nicht mit ihrem Essverhalten im Reinen sind. Warum würdest du sagen, ist das Thema für dich ein echtes Herzensthema?
Ja, das stimmt. Also ich coache Menschen, die es wirklich satt haben und machtlos sind gegenüber dem Überangebot an Diäten und kontrolllos auch gegenüber dem Essen und unzufrieden mit dem Körper zu sein. Und ich coache Menschen, die Hunger nach Wahrheit haben, mit dem Ziel, sich wieder zu vertrauen und in eine sichere Bindung zu kommen. Und das Herzensthema für mich persönlich ist es einfach, weil ich selber den Weg durchlaufen bin. Ich bin als 12-Jährige in meiner Pubertät, am Beginn der Pubertät, in den, wie ich ihn bei Herzhunger nenne, in den Keck geraten, in den körperlichen Erschöpfungskreislauf.
Wie nennst du den genau? In den Keck?
Weil ich den Keck, K-E-K, genau, körperlicher Erschöpfungskreislauf, genau. Ja, und der startet halt meist mit einer Diät oder mit drastischem Sport. Und das führt zu Unterversorgung im Körper und schlussendlich auch langfristig auf Zellebene. Und daraus können dann Essstörungen entstehen, zum Beispiel Essanfälle. Es kann Bulimie-Kreislauf entstehen. Bulimie ist ja die Essstörung in der Umgangssprache mit Essbrechsucht, muss aber nicht mit Erbrechen sein, kann auch beispielsweise mit Abführmitteln oder eben exzessivem Sportmissbrauch stattfinden. Und Diäten sind eine Einstiegsmöglichkeit in solche Kreisläufe.
Wie war das denn bei dir? Also wenn du sagst, bei dir war das so mit 12, dieser Punkt, wo dein Essverhalten, so habe ich das jetzt verstanden, so aus der Balance gekommen ist. Was ist da passiert?
Genau, das war wirklich mit 12, da bin ich in die Pubertät gekommen, da habe ich meine erste Menstruation erhalten und natürlich hat sich mein weiblicher Körper geformt und ich war in der Schule damals auch eine der ersten, die da so richtig in die Pubertät reingekommen ist und ich fühlte mich dann zu dick. Also ich selbst habe da an mir herumgenörgelt, meine Mama hat das sehr ernst genommen, ist mit mir zum Kinderarzt. Und dort wurden Messungen gemacht, dann wurde meine Schilddrüse kontrolliert und dann gab es halt Schablonen mit Körperformen von 12-Jährigen, wo der Arzt mir diese Schablonenreihe gezeigt hat und gesagt hat, ja, schau mal Claudia, hier mit 12 Jahren, da bist du über der Norm mit dem Gewicht. Und das war halt für mich innerlich so, okay, jetzt bin ich nicht mehr normal und mein Körpergefühl hat recht. Also ich bin wirklich zu dick und der Arzt hat es auch gesagt. Und wenn es ein Arzt sagt, dann muss es ja wahr sein.
Ja, oh Mensch, wenn ich das schon so höre, dann gehen da in mir eigentlich schon so die Alarmglocken an. Magst du uns erstmal erzählen, wie es dann weiterging?
Also dann habe ich halt noch mehr Diäten gemacht. Das war eigentlich der Einstieg, oder? Weil ich dann gedacht habe, gut, du hast es jetzt bestätigt, dein Stoffwechsel stimmt nicht. Und mit 12 ist es ja schon so, dass ein Mädchen dass das total bewusst aufnimmt. Ich denke mal, ihr habt auch tolle Podcasts über Kinder und Babys und das Signal Hungersättigung. Die Babys sind noch viel abhängiger und wirklich darauf angewiesen, dass die Mutter dafür mitdenkt. Als 12-Jährige in der Pubertät bei der Suche nach der eigenen Identität passiert da schon sehr viel Autonomie, auch im Essverhalten. Und gerade übers Essverhalten wollen sich viele Menschen auch die Sicherheit und die Kontrolle geben, die sie vielleicht im Außen dann nicht so finden. Und da steigert sich eine Abhängigkeit auch vom Außen durch mehr Kontrolle. Und bei mir war das halt so, dass ich dann die Sicherheit in Diäten und Sport gesucht habe, um möglichst wieder normal zu werden. Und da nahm das Ganze seinen Lauf.
Ja, wie nahm das dann seinen Lauf? Also hast du dann tatsächlich abgenommen mit 12 dann? Und also wie sah dann dein Alltag aus, wenn du sagst, du hast dann mit Diäten gestartet? Wie kann ich mir das vorstellen?
Genau. Ja, also ich habe dann einfach zum Beispiel Biotta-Saftwochen gemacht während der Schulzeit oder mittags nur Quark gegessen. Einfach Salate und natürlich dann Essanfälle, weil mein Körper natürlich, der wollte noch wachsen. Und ich hatte viel zu wenig Kohlenhydrate. Meine Mama hat zwar jeden Mittag gekocht, ich habe Frühstück ausgelassen, abends Salat, aber natürlich nach der Schule habe ich Schokolade gekauft, weil das wurde auch immer wie magnetischer und magischer, weil ich es mir innerlich verboten habe. Die ganzen Diäten verbieten ja auch gewisse Lebensmittel und Schokolade ist sehr böse in unserer Welt geworden, in den Diätindustrien. Und Zucker sowieso, der wird verteufelt und all das wird halt immer spannender, je mehr Verzichtgedanken aufkommen. Und bei mir war das genauso. Also ich habe dann angefangen, heimlich zu essen, weil ich mich geschämt habe, weil alle wussten ja, Claudia will abnehmen in meiner Familie, also wurde darauf auch geschaut. Und wenn ich dann halt heimkam und sagte, ich habe keinen Hunger, weil ich hatte gerade 2 Tafeln Schokolade, dann war ich halt disziplinlos für mein Umfeld. Und das war dann wieder beschämend. Und daraus entstand dann auch eine emotionale Erschöpfung mit der Zeit, weil ich konnte dem ganzen Druck der Diäten nicht standhalten und habe mich so ins eigene Versagen katapultiert. Und das ist für mich in meinen Augen heute auch das Drama der Kreislaufmaschinerie, weil man halt durch die körperliche Erschöpfung mit der Zeit in eine emotionale Erschöpfung eintritt und das den Selbstwert mit Füßen trampelt. Und da ist echt Aufklärungsbedarf, gerade auch in Ernährungsfragen, rein körperlich, dass gerade junge Menschen und Menschen allen Alters nicht in eine Unterversorgung kommen und dann anfangen zu kompensieren und so womöglich in Essstörungen reinrutschen können.
Ja, würdest du sagen, weil du gerade gesagt hast, als du dann so verzichtet hast und Diät gehalten hast, als dann diese Essanfälle sich entwickelt haben, war das dann auch schon mit 12? Also hattest du mit 12 dann auch schon dieses über die Stränge schlagen und dann auf der anderen Seite wieder so dieses dich kasteien?
Ja, also es hat dann ziemlich schnell angefangen. Ich würde mal sagen mit 13. Also so nach den ersten paar Diäten fing das an. Absolut. Das kam Schlag auf Schlag. Ja.
Ja, ja. Bevor wir dann schauen, wie es damit weiterging, also wie dann eigentlich dein Leben weiterging, auch mit deinem Essverhalten, vielleicht nochmal kurz so einen Schritt zurück. Also wir bei Confidimus, wir sagen ja, dass es wichtig ist, dass Kinder körperlich und seelisch im Gleichgewicht sind und dass sie dann auch für sich bedarfsgerechte Essentscheidungen treffen können. Jetzt, ja, versuche ich mir vorzustellen, du mit 12 und dann bist du in diesen Kreislauf so reingekommen. Würdest du sagen, dass du vorher noch körperlich und seelisch im Gleichgewicht warst oder war da schon vorher irgendwas aus der Balance geraten?
Also ich hatte das große Glück, dass ich 12 Jahre, bevor das Ganze angefangen hat, extrem intuitiv gegessen habe. Ich habe Hungersättigung geachtet und bei uns lag auch immer Süßes herum. Das heißt, ich konnte monatelang daran vorbeilaufen, weil es war ja nicht spannend, weil es gab es ja immer. Also das haben meine Eltern genial gemacht. Die haben da total ein lockeres Verhalten zum Essen gehabt. Und umso unwahrscheinlicher war halt das Ganze auch in meiner Familie, dass ich eine Essstörung entwickelt habe, weil Essen war nie ein Thema. Und ich denke, die emotionale Stabilität für ein Kind ist extrem wichtig, weil wenn man Essstörungen anschaut, gibt es oft auch das Thema der Frühstörung, wenn halt auf eigener Selbstausdruck des Kindes keine angemessene Reaktion stattfindet. Das heißt, wenn das Kind sich auch emotional teils verlassen fühlt, kann es eben auch dazu führen, dass daraus dann eine Instabilität entsteht. Also das heißt, wenn die Bedürfnisse des Kindes und auch die emotionalen Bedürfnisse des Kindes, die manchmal eben nicht so klar ersichtlich sind, und da wird das Ganze sehr subtil, also ja, sehr, sehr undurchsichtig halt. Wenn die emotionalen Bedürfnisse des Kindes nicht angemessen wahrgenommen werden, dann kann es dazu führen, dass ein Kind oder ein junger Erwachsener nicht mehr klar sich spüren kann oder seine Gefühle auch nicht mehr klar fühlen kann. Und das ist oft der Ursprung und der Kern von Essstörungen auch, dass die Menschen, betroffenen Menschen, sich nicht mehr spüren, den Körper nicht mehr spüren, mit der Zeit natürlich auch Hungersättigung nicht mehr spüren und vor allem auch Gefühle nicht mehr spüren, und dass dann Essen oder Nicht-Essen oder exzessiver Sport oder Hungern, was auch immer, die Gefühle unterdrückt, und dass die Kompensationen dann stattfinden, um Gefühle zu vermeiden, weil sie erstens nicht gefühlt werden, und wenn sie ein bisschen an die Oberfläche kommen wollen, eine riesige Angst entsteht vor diesen Gefühlen, weil als Kind auch nicht gelernt wurde, wie man damit umgehen kann. Und da ist es schon ein Anliegen auch an die Eltern, emotional für die Stabilität des Kindes zu sorgen und auch Bedürfnisse wahrzunehmen und darauf einzugehen. Und das ist halt auch in unserer Erziehung oder in der Schule in meinen Augen ein Thema, weil dort nicht gelernt wird, wie wir fühlen, wie wir spüren. Es wird Leistung verlangt, und daraus entsteht Druck zu funktionieren, und wir haben gar keine Zeit mehr, uns zu spüren oder zu fühlen. Also das liegt nicht nur an Eltern, es liegt auch an der ganzen Leistungsgesellschaft, an unserer Arbeitswelt. Also wenn man zum Beispiel schaut, wie Unternehmen Menschen führen, und dass zum Teil in gewissen Berufsrichtungen 20 Minuten Mittagspause drin liegen, wie will man da Zeit für Verdauung haben und seinen Körper spüren? Also da gibt es so viele Nebenstraßen jetzt, wo man einbiegen könnte in diesem Thema. Genau. Grundsätzlich geht es ums Spüren und Fühlen.
Würdest du sagen, so zurückgeblickt auf dein 12-jähriges Ich, also wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja da durch auch diese Bemerkung des Arztes, dass du irgendwie außerhalb dieser Norm bist, irgendwie dann speziell was kaputt gegangen oder es wurde was ausgelöst. Würdest du für dich sagen, dass du vorher auf so einer seelischen, emotionalen Ebene stabil warst, oder gab es da auch schon Punkte, wo du selber für dich sagen würdest, nee, eigentlich war ich da auch schon, habe ich da auch schon irgendwie Kontrolle über mich ausgeübt oder einen sehr starken Perfektionsanspruch an mich gehabt zum Beispiel?
Also ich würde sagen, ich war seelisch sehr stabil und auch in dem Sinne ja sicher aufgestellt. Was halt wirklich in ganz jungen Kinderjahren passieren kann, ist das Thema, wenn eben diese nicht angemessene Antwort auf Selbstausdruck passiert, das kann zum Beispiel sein mit Strafen, dass dann eine Verlassenheitswunde entsteht und daraus das Gefühl, nicht gut genug zu sein, und daraus dann der Perfektionismus entsteht, also dass halt Kinder eher den Hang haben, perfektionistisch Kontrolle walten zu lassen, wenn sie das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein. Und das war bei mir bestimmt der Fall. Ich hatte oft das Gefühl, ich bin nicht gut genug.
Ja, und das wird dann eben teilweise später, ne, wie es jetzt bei dir der Fall war, wie als würde es dann an die Oberfläche kommen, ersichtlich werden, wenn sich das irgendwann, vielleicht die Verletzungen, die da sind, dann in der Essstörung irgendwann zeigen.
Ganz genau.
Wie ging es denn bei dir weiter? Wie würdest du sagen, wie ging dann jetzt auch in Bezug aufs Essen ja dein Leben so über die Pubertät hinaus oder in der weiteren Pubertät und dann darüber hinaus weiter?
Ja, das, bei mir war das ein bisschen speziell. Bei mir war alles atypisch. Also auch meine Diagnosen der Essstörung, ich hatte nie eine typische Diagnose, es war immer alles atypisch. Und mein Verlauf war dann so, dass ich jahrelang Diäten gehalten habe, mein Gewicht irgendwie unter Kontrolle gehalten habe, das mich natürlich sehr stark emotional auch erschöpft hat und körperlich. Mein Stoffwechsel lief nicht mehr. Ich habe auch fast nichts mehr gegessen, weil ich ja gar nichts mehr verbrennen konnte, weil ohne Nahrung der Körper einfach nicht mehr arbeitet, sagen wir es so. Und ich bin dann halt über Essanfälle in Diäten, über Essanfälle in Diäten in diesen Schlaufen geblieben und habe dann angefangen, mit 30 sehr stark Sport zu machen und hatte dann das Gefühl, jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es, weil jetzt kann ich essen, was ich will. Ich habe dort viel mehr gegessen. Ich habe gefühlt meinen Stoffwechsel angekurbelt durch den vielen Sport und bin natürlich noch mehr in eine Unterversorgung gerutscht, weil ich für den Bedarf, den ich dann gehabt hätte, ich hätte mindestens 3.500 Kalorien gebraucht als Frau mit meinem Sportpensum damals. Ja, habe ich noch viel zu wenig gegessen und ich habe mich so ins Untergewicht und in die komplette Erschöpfung katapultiert, bis dann mein Rücken ein Zeichen gesetzt hat und ich nicht mehr mich bewegen konnte. Und dann, ja, dann habe ich in 4 Monaten 35 Kilo zugenommen und dann war für mich die Welt zu Ende und dann hat sich sehr vieles geklärt und das war vor 5 Jahren. Als dieser Zusammenbruch war und danach habe ich eigentlich erst verstanden, was alles abging und habe wieder lernen müssen, dass der einzige Anker in mir ist und dieses kostenlose Geschenk bei Geburt von Hungersättigung, ja, dass das in dem Sinne meine wahren Anker sind und keine Kalorien und Sportpläne im Außen. Und ja, darauf gründet dann auch Herzhunger, weil ich einfach sage, es ist wichtig, den Körper zu versorgen. Ich finde es auch toll, hinzuschauen auf Zellebene, was wir für Mikro- und Makronährstoffe brauchen. Aber schlussendlich, unser Körper ist so weise und diese Hungersättigungshormone richten alles selbst, wenn wir wieder lernen, uns zu spüren und vor allem aber auch Gefühle zu fühlen, weil die ganzen emotionalen Kompensationsgewohnheiten auch, die sich mit der Zeit einschleichen, die gilt es dann auch aufzulösen und das ist zum Teil ein langer Weg gewesen für mich. Und ich bin heute noch dran. Also das ist nicht etwas, was von einem Moment auf den anderen aufhört. Und trotzdem kann man sehr schnell große Schritte in die richtige Richtung machen.
Wow, das klingt ja bei dir wirklich so, als wäre vor 5 Jahren so ein ganz einschneidender Punkt eigentlich gewesen. So ähnlich fast wie mit 12 Jahren, nur auf eine ganz andere Art und Weise, wo dann wirklich du dich eigentlich dem Ganzen, was davor war, wie stellen musstest, oder? Empfindest du das auch so?
Richtig, absolut. Ja, das ist so. Und zum Glück, also ich bin unendlich dankbar, weil ich durch das wirklich spüre, dass ich viel freier bin. Ich bin auf einer Ebene am Heilen, die nachhaltig ist. Und das ist wunderschön, weil wenn jemand Essstörungen kennt oder Essanfälle kennt, dann ist es eine riesige Ohnmacht, die damit verbunden ist. Ein riesiger Verzicht, ein riesiger Druck und Panik, dass es nie aufhört und dass man die Kontrolle nicht zurückgewinnt. Und Kontrolle ist ja das, was einen pseudomäßig Sicherheit gibt. Und das zu ersetzen mit dem Vertrauen, wirklich dem Vertrauen in sich und ins Leben, ist wunderschön.
Sehr schön, das klingt wirklich ganz toll. Was würdest du denn sagen, was sind für dich jetzt so in den letzten 5 Jahren, wenn du auf die letzten 5 Jahre schaust, so die wichtigsten Erkenntnisse gewesen, die du für dich so gesammelt hast? Also du hast ja gerade schon einiges angesprochen, zum Vertrauen zu finden. Ja, was hat sich alles für dich verändert und ja, was würdest du sagen, waren vielleicht die wichtigsten Erkenntnisse?
Das ist jetzt echt eine schwierige Frage, Katharina, weil ich habe während dem ganzen Prozess in den letzten 5 Jahren an einem Buch geschrieben und dieses Buch hat mittlerweile 200 Seiten und die wichtigste Erkenntnis daraus ist eigentlich aus der Erschöpfung, die aus einer unsicheren Bindung mit sich selbst resultiert, in eine sichere Bindung zu kommen. Und ich sehe das heute ganzheitlich, also das heißt ganzheitlich mit Kopf, Körper und Seele. Ich habe daraus auch grafisch ein Konzept entwickelt für Herzhunger, wo ich 3 Kreise, Kopf, Körper, Seele, zeichne. Und die 3 Kreise schneiden sich. Und die Mitte, die Schnittmenge, stellt die sichere Bindung in sich selbst dar. Und ich sage halt, den Körper ist da zum Spüren und Fühlen. Der Kopf ist da, um die Gedanken auszurichten. Und die Seele ist da, um zu wissen. Und wenn das Spüren, Fühlen, Ausrichten und Wissen in Balance ist, dann kann sichere Bindung in einem Menschen geschehen. Und das ist meine Haupterkenntnis, dass ich mich zur sicheren Bindung in mir führe. Und das tue ich vor allem mit Spüren, Fühlen.
Schön, das klingt richtig schön. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass du auch mit diesem Spüren, Fühlen auch unterschiedliche Ebenen meinst, ne? Also einmal einfach ganz, ja, ganz pragmatisch im Punkto Essen, im Sinne von, wann bin ich hungrig, wann bin ich satt, was braucht mein Körper, worauf habe ich Appetit, was bekommt mir gut, und dann eben darüber hinaus die gesamte emotionale Ebene, welche Bedürfnisse habe ich gerade, was fehlt mir, wie kann ich meine Bedürfnisse erfüllen, oder?
Ganz genau. Und auch, also zum Beispiel das Spüren mit dem Hungersättigungsthema, absolut. Und auch spüren die Körperempfindungen wieder, also den Kontakt zum Körper, wenn da ein Druck ist, beispielsweise im Brustraum, dann sitzt da meistens eine Emotion. Und da dann auch in diese Emotion voll einzutauchen und die eben nicht mehr zu verdrängen und mir dann auch 2 Minuten, egal wo, an der Busstation oder beim Spazieren Zeit zu nehmen, in diesen Druck, der jetzt rein mein Körper als Empfindung anzeigt, hin zu spüren und zu fühlen und zu schauen, was zeigt mir denn dieser Druck gerade? Welches Gefühl ist da? Ist da Trauer? Ist da Wut? Ist da Enttäuschung? Und ja, ich habe so eine Technik für mich entwickelt, wie ich da richtig reintauche, weil ich dehne das Gefühl von der Kopfspitze bis zu den Zehenspitzen, eigentlich vom Scheitel aus im ganzen Körper und lasse mich darin fallen. Es klingt jetzt ein bisschen abgehoben, aber das ist ein ganzer Prozess und ich hatte lange, bis ich das in meinem Körper so machen konnte. Aber durch das brauchen die Gefühle dann auch nicht mehr 100 Mal anzuklopfen, sondern die können dann wie durch den Körper durchrasseln und dann ist auch mal gut. Also das Fühlen, glaube ich, wäre echt genial, wenn das ein Schulfach werden würde, weil dann hätten wir weniger Probleme im Thema Emotionsregulationen, ja.
Absolut, ja, das finde ich total schön, dass du es sagst. Das sehe ich auch so. Also, dass wir das viel besser, ja, irgendwie als Gesellschaft aufgreifen und irgendwie verinnerlichen könnten, das wäre richtig schön. Ich finde es auch total schön zu hören, dass du, korrigier mich, wenn ich da jetzt falsch liege, aber dass du ja quasi jahrelang mit der Kontrolle, die du über dich ausgeübt hast, ganz, ganz weit weg warst vom Spüren. Also wahrscheinlich, ne? Also wenn ich mich dir so vorstelle, wie du dein Sportprogramm machst und wahnsinnig viel trainierst und dann irgendwie nach Ernährungsplan isst und so weiter, da ist ja ganz wenig Raum für dieses Fühlen. Und so wie du das gerade beschrieben hast, mit diesem in das Gefühl richtig eintauchen und irgendwie vom Scheitel bis zum Fuß, das klingt so, als hättest du da wie so eine 180-Grad- Wendung vollzogen, oder? So ganz weit weg vom Spüren, so ganz tief rein ins Spüren, oder?
Ja, richtig. Das ist ja das Lustige auch an dem Bild, wenn du dir ein Pendel vorstellst. In der S-Attacke ist der Pendel auch ganz rechts und dann lässt du ihn los und dann machst du wieder ganz links voll die Kontrolle mit Diäten. Und in dem Sinne könnte man sagen, ja, habe ich jetzt auch komplett die Richtung gewechselt, respektive der Pendel schlägt immer weniger weit in extrem aus und kommt langsam zur Mitte. Und das ist eben die Balance. Und ich glaube, früher war bei mir alles mit dem Kopf geplant, da absolut, ja. Und das ist halt das Problem, dass wenn wir jetzt spirituell das so benennen, dass die Seele da auch noch Platz hat, die dann halt gar keine Führung mehr übernehmen konnte, weil der Kopf einfach alles dirigiert hat. Und dann entsteht Hunger, aber nicht nur körperlich, sondern eben auch seelisch und emotional. Und das ist dann der Herzhunger, genau.
Was würdest du denn Eltern mit der Geschichte, die du hast, was würdest du Eltern so mit auf den Weg geben in Bezug auf ihr Kind oder ihre Kinder? Was wäre dir wichtig, Eltern zu sagen, damit Kinder eine gute Chance haben, nicht diesen ja doch sehr schwierigen und wahrscheinlich auch oft schmerzhaften Weg zu gehen, den du gegangen bist?
Ja, ich denke, der Name Confidimus sagt es schon, wir vertrauen. Ich würde den Eltern wünschen, dass sie vertrauen in ihr Kind, auch in die Hungersättigungssignale des eigenen Körpers als Elternteil und somit dann auch in die Hungersättigungssignale ihres Kindes. Das würde ich mir wünschen, also Thema Vertrauen, wirklich Vertrauen in das Kind, auch in die Bedürfnisse des Kindes, in den Ausdruck, in die Identität, die das Kind findet, dass Eltern da, ja, dem Kind vertrauen. Und gerade bei Frauen, das Thema Weiblichkeit, dass da auch die Zyklen, die eine Frau hat, dass wir einfach als Frauen einen Zyklus haben, der 4 Wochen geht und wir nicht linear funktionieren, so wie es die Wirtschaft und die Schule und die Leistungsgesellschaft oft fordert, dass da die Mütter auch mit den Mädchen und den Töchtern wieder mehr die Weiblichkeit auch zelebrieren oder auch anerkennen und in dem Sinne diese Zyklen auch erlauben für ein Mädchen. Und gerade wenn die Pubertät und die Menstruation startet, dass das Mädchen lernt, dass es halt da auch müde sein darf und mal leistungsfähiger und mal weniger und nicht linear zu funktionieren hat.
Ja, jetzt sprichst du es auch gerade an, so die Leistungsgesellschaft. Gäb's auch was, was du dir wünschen würdest von, ja, vielleicht Pädagogen, Lehrern, die ja auch, also natürlich ist das nicht so ganz einfach, ne? Also wir sind ja alle irgendwie auch ein Stück weit gefangen sozusagen in den Systemen, die da sind, aber gäb's irgendwas, wo du sagst, vielleicht kann man da doch irgendwie im Kleinen auch was tun, jetzt beispielsweise als Lehrer oder Pädagoge?
Boah, als Lehrer, ja, ich würde halt, wenn ich jetzt das Sagen hätte in Schulen, würde ich andere Schulfächer einführen. Ich würde wirklich das Thema Emotionen, wie gehe ich mit meinen Gefühlen um, das wäre für mich ein Schulfach. Und halt eben auch, wie gehe ich mit meinen Bedürfnissen um, was habe ich denn überhaupt für Bedürfnisse, dass die Lehrer und Pädagogen da genauer hinschauen oder auch Raum lassen, mehr Zeit lassen, dass junge Menschen sich da auch erfahren dürfen. Und halt auch das ganze Schablonendenken, auch jetzt betreffend Ärzten, dass wir nicht mehr mit Perzentilen und irgendwelchen Tabellen arbeiten. Also als Beispiel, ich hatte jetzt gerade eine Freundin, die hat ein 5-jähriges Mädchen, wo als übergewichtig eingestuft wird, weil diese Perzentilen nicht 100% genau gleich sind wie bei anderen, aber sie ist auch 2 Köpfe größer als alle anderen, demnach ist sie auch schwerer und hat einfach andere Wachstumszeiten als vielleicht andere Menschen und dass man da eben nicht diese normierten Roboter von uns verlangt, sondern halt individuell jedem sagt, dass er gut so ist, wie er ist und Stärkenfokus. Ich glaube, dass wir die Stärken stärken und nicht die Schwächen ständig ins Zentrum setzen und das sowohl in Schule wie auch in der Arbeitswelt.
Ja, das klingt so schön. Ja, ich gehe da total mit dir mit. Also, ja, für die, die es wissen, ich habe auch ein bisschen so einen holprigen Weg. Von daher, glaube ich, kann ich da auch vieles echt, ja, so mitfühlen. Und ich finde das sehr, sehr schön, was du sagst. Kannst du vielleicht so zum Abschluss nochmal für dich sagen, auch wenn wir da vieles jetzt schon angesprochen haben dazu, wenn du jetzt morgen aufwachen würdest und die Welt wäre so, wie du sie dir wünschst, wie würde sie aussehen?
Boah, ja. ja, da gäbe es vieles. Aber ich denke mal vor allem, was ich eben schon gesagt habe, dass wir die Stärken ins Zentrum setzen, dass wir jedem seine Individualität überlassen und keine normierten Regeln in dem Sinne haben, so muss es sein und nur so ist es richtig und so muss es perfekt sein, sondern jeder ist gut und richtig, so wie er halt ist und jeder darf sein Bestes versuchen und dass wir auch das wertschätzen beim anderen, was stark ist und nicht immer versuchen, die Schwächen zu korrigieren, zu lasten dann, dass die Stärken auch wieder Durchschnitt werden, also dass wir am Schluss eine Kugel sind, die überall Durchschnitt ist und die einzigartigen Profile dann verloren gehen, durch das wir überall gut sein möchten, sondern dass es auch mal Mut zur Lücke sein darf und die Stärken eben gestärkt werden. Das wünsche ich mir.
Ja, das klingt echt total schön, auch so das Thema Individualität, was du jetzt gerade gesagt hast, da fällt mir jetzt spontan dieses eine Experiment ein, wo man Jugendlichen gesagt hat, sie sollen doch mal ihr Handybild, ihr Handyfoto so bearbeiten, wie sie sich wünschen würden optisch. Und dann haben alle ihr Gesicht in eine ähnliche Richtung verändert, sodass dann quasi diese bearbeiteten Bilder alle irgendwie ähnlich ausgesehen haben, ne? Mit einer sehr schmalen Nase und mit vollen Lippen und so weiter. Und quasi wie so standardisierte Einheitsmenschen rausgekommen sind, ne? Und ich finde, das ist ja schon auch Ausdruck unserer Gesellschaft, ne? Quasi so dieses Weg von dem Perfektionismus hin zu dem, ja, sein dürfen.
Genau. Ja, es gibt ja diesen Film, wo am Schluss alle nur noch im Bett liegen mit der statt PlayStation und den Avatar draußen bewegen. Und der Avatar kann man ja dann auch selber gestalten, so wie man den haben möchte. Und das hoffe ich nicht, dass die Welt eines Tages so aussieht, dass wir nur noch ferngesteuert bleich ohne Muskeln im Bett liegen und unser Avatar draußen rumläuft und der ist dann perfekt und steuerbar. Das wäre das Gegenteil von meinem Wunsch für die Welt, ja.
Ja.
Aber es gibt echt einen
Ja.
Film über das. Es gibt wirklich einen Film.
Ach, verrückt, den Film kenne ich nicht, wäre aber, glaube ich, auf jeden Fall. Ja, weil was es sich zum Anschauen vielleicht lohnt, also um zu schauen, wo wollen wir nicht hin. Ich finde auch, dass man oft in so einer Übersteigerung ja auch sehen kann, wo wollen wir eigentlich nicht hin, ne? Und dass wir eigentlich doch so das Unperfekte feiern wollen, irgendwie. Und ja, und so diese. Dass man die Freiheit hat und dass man wirklich bei sich ist, ne? Körperlich, seelisch im Gleichgewicht, sich wohlfühlt mit sich. Und ja, das klingt so ein bisschen nach einer Utopie, aber ich glaube, je mehr Menschen in diese Richtung denken, umso mehr können wir diese Welt auch in diese Richtung gestalten.
Das Schlusswort. Ich bedanke mich sehr. Ich fand es ein tolles Gespräch und sehr inspirierend. Und ich hoffe, dass Confidimus auch noch ganz viel Gutes bewegen kann, dass Vertrauen in Kinder gestärkt wird und dass ja, die natürliche Weisheit des Körpers gefeiert wird.
Vielen Dank, liebe Claudia. Ich möchte jedem auch nochmal Herzhunger ans Herz legen, der sich dafür interessiert. Und vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch mit dir, für die Offenheit, die du hast, weil ich glaube, es kostet immer Mut, über die eigene Geschichte zu sprechen, auch über die eigenen Dinge, die ja auch eine lange Zeit schambesetzt waren, so wie du es gesagt hast. Und da dann ja eine Offenheit zu finden, das auch mit anderen zu teilen, um anderen Menschen Kraft zu geben, das finde ich sehr, sehr schön, sehr wertvoll. Und vielen, vielen Dank, liebe Claudia, für das Gespräch mit dir.
Danke vielmals an dich.
Ja, und nächstes Mal geht es bei uns um das Thema: Ist mein Kind noch intuitiv? Drei Anzeichen, die dafür sprechen. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Falls ja, freuen wir uns natürlich auch sehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Und nicht vergessen, dein Kind ist besser, als du denkst.